Es gibt einige Baustellen in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden, und jeder von uns persönlich hat auch seine Baustellen. Da liegt einiges in Trümmern und es gibt viel aufzubauen, und dazu will uns Jesus, der Baumeister, auch gebrauchen. Nehemia ist uns hier zur Zeit des Alten Testaments ein riesiges Vorbild. Ich habe mich in den letzten Tagen mit ihm beschäftigt. Er lebte um 444 vor Christus und war der Mundschenk des Perserkönigs Artaxerxes hingekriegt. Der persische König in Susa, das ist im heutigen Iran, 1500 Kilometer von Jerusalem entfernt. Er hatte große Verantwortung am Königshof, das war nicht einfach ein besseres Servierpersonal, sondern er war der engste Berater, der Ratgeber dieses Königs. Und was mich ermutigt hat für diesen Morgen, er war definitiv kein Priester. Er war ein ganz normaler Berufsmann. Für mich heißt das gewissermaßen: jeder von uns kann Nehemia werden. Braucht keine Voraussetzungen im Sinn von Abstammung, von Geschlechtsregistern, von irgendwas, von besonderer Begabung. Einfach Nehemia werden. Der Priester Ezra führte 14 Jahre vor Nehemia bereits eine Gruppe von Juden nach Jerusalem, und ihr Ziel hieß, den in Trümmer liegenden Tempel wieder aufzubauen. Der persische König hatte ein Verbot erlassen, die Stadtmauern von Jerusalem je wieder aufzubauen. Jerusalem war seit 140 Jahren verwüstet, also über Generationen verwüstet. Und der bisherige Erfolg des Projektes war, sagen wir mal, in homöopathischen Dosen zu messen, was da an Aufbau in der Zwischenzeit geschah. Die Leidenschaft für den Mauerbau, die Leidenschaft für den Wiederaufbau, die Leidenschaft, das Alte wiederherzurichten, die Leidenschaft war eingeschlafen. Und das ist ein Problem, denn ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität. Dafür jederzeit viele, viele, viele Unmöglichkeiten. Und darum geht es heute Morgen in dieser Predigt, mit Leidenschaft unterwegs zu sein und nicht einfach mit Unmöglichkeiten. Wir lesen miteinander, dreimal dürft ihr raten, von Nehemia. Im zweiten Kapitel, Vers 19 bis 20. Als aber Sambalat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Beamte, und Geshem, der Araber, davor hörten, fingen sie an zu spotten, verhöhnten uns und sagten: Was ist das für eine Sache, die ihr da vorhabt? Vergesst es doch. Ihr wollt euch wohl gegen den König empören. Da antwortete ich ihm und sagte, und das lese ich jetzt, so etwas von genüsslich: Der Gott des Himmels wird uns die Sache gelingen lassen. Wir aber, seine Knechte, gehen ans Werk und bauen. Ihr aber könnt es selber lesen, auf Zürichdeutsch heben klappen. Ihr aber habt nichts da reinzureden, und auch euer Name hat keine Bedeutung in Jerusalem. Wow! Also ich denke, das ist Leidenschaft vom Heiligen Geist im Herzen. Mit Leidenschaft unterwegs. Wie gesagt, wir alle können Nehemia werden. Mit Leidenschaft unterwegs, der erste Punkt. Nehemia lässt sich vom Widerstand nicht entmutigen. Nehemia vermittelte die Vision des Mauerbaus immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und so stärkte er das Vertrauen der Bauleute in Gott. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Gottesdienste besuchen, meine Lieben. Und besuchen und hören und hören und hören und Vision auftanken und auftanken. Nehemia hat immer wieder die Bauleute visioniert. Und dadurch wurden sie von der Menschenfurcht zur Gottesfurcht geführt. Und das ist das Ziel der Visionierung, dass wir von Menschenfurcht zu Gottesfurcht fortschreiten. Die Bedrohung durch die Feinde war riesengroß. Aber wer mit Gottes Möglichkeiten rechnet, der kann mutig vorwärts gehen. Gott wird für uns kämpfen. Wer mag wider uns sein? Also ich habe mal in Chile gepredigt. Da hätte jetzt alle, okay, ihr müsst es nicht machen, aber so ein bisschen an den Gesichtern an, sollte ich es schon merken, dass ihr so voll dabei seid. Okay. Gott wird für uns kämpfen. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wie oft ticken wir, wenn wir nicht visioniert sind, genau umgekehrt? Ist der Nachbar für uns? Ist der Chef für uns? Sind die Verwandten für uns? Sind die Menschen für uns? Das ist so wichtig. Was die anderen sagen, was sie denken, was sie uns signalisieren, sind die Menschen für uns? Wer kann dann wieder uns sein? Quatsch. Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Das war das Ticket, das die Bauleute da gelöst haben bei Gott. Wir werden bauen. Du lässt es gelingen. Und die anderen Klappe haben nichts zu sagen. Ihr Wort gilt nichts in Jerusalem. Was für eine Stellung. Ich vergesse niemals eine Predigt von Matthias Theiss aus Zürich. Er hat so klar darüber gepredigt. Wir kämpfen nicht um eine Position des Sieges, meine Lieben. Wir kämpfen aus einer Position des Sieges. Und das ist ein Riesenunterschied. Nehemia verstand es zu visionieren und brach so die Entmutigung. Leidenschaft extrem. Es heißt im Kapitel 4, 15, dass sie vom Morgengrauen an arbeiten bis am Abend die Sterne schienen am Himmel. Und von Nehemia und seinen Leuten heißt es, dass sie in der Nacht nicht einmal ihre Kleider auszogen, um ständig einsatzbereit zu sein. Ich glaube nicht, dass das Nehemia als Gesetz erhoben hat. Er verlangte das nicht von allen, aber er ging in dieser Vision extrem voran. Nicht einmal die Kleider ausgezogen. Er war so voller Glauben, er hatte einen so großen Gott. Wir haben auch einen großen Gott, der wird nicht kleiner, indem wir ihn nicht proklamieren. Aber er hatte ihn eben auch im Herzen drin. Und meine Lieben, gestern hatten wir Lobpreisabend, den ersten im christlichen Zentrum Brieg, in Brieg, klar. Und da war es uns so wichtig, dass wir, wenn wir beten, dass wir hörend beten. Es geht beim Beten nicht darum, die Anliegen und die Nöte und die Schwierigkeiten und die Probleme zu transportieren. Es geht darum, dass wir hörend beten und solche Visionen, solche Sicherheit, solche Leidenschaft hören und bekommen vom Herrn. Um das geht es. Es geht auch darum, dass wir hörend singen. Dass wir hören beim Singen. Und nicht nur selbst die Botschaft vermitteln, sondern auch Antwort hören und bekommen. So, ich muss an das Konzept. Es gibt eben nicht nur ansteckende Krankheiten, sondern auch ansteckende Gesundheit. Und diese Leidenschaft, die Nehemia hatte, war so ansteckend, dass die ganzen Bauleute mit im Boot waren. Was mich bei Nehemia neben seiner Leidenschaft am meisten beeindruckt, ist, wie er mit Widerstand und wie er mit schwierigen, ja hoffnungslosen Umständen zurechtgekommen ist, umgegangen ist. Wie kann ich Menschen motivieren, die in einer schwierigen Situation sind? Wie kann ich Resignation überwinden? Das sind die Fragen, auf die uns Nehemia eine Antwort gibt. Wie können wir Widerstand, den wir ja alle haben, nicht nur Nehemia, positiv nutzen? Ich glaube sogar, dass Gott manchmal Widerstand und schwierige Situationen in unserem Leben zulässt. Richtig gehört, er lässt es zu, um uns etwas zu lehren oder unser Vertrauen zu ihm zu stärken. Wenn wir dann an unsere Grenzen stoßen, merken wir auf einmal, wie stark wir auf Gott angewiesen sind. Das ist manchmal schmerzlich, aber immer eine heilsame Erfahrung. Ich habe das Beispiel schon öfters gebraucht, aber ich habe keine Hemmungen, das immer wieder zu brauchen. Eigentlich habe ich das Gefühl, so rein gefühlsmäßig, dass ich mit wenigen wirklich Mühe habe. Oder vielleicht heute Morgen im Augenblick sogar mit gar niemandem. Also ich meine, ich habe das Gefühl, ich liebe euch. Ehrlich. Also im Moment wenigstens. So. Aber dann geschieht manchmal etwas. Dann reagiert eine Person so etwas von, weißt du, was ich meine? Die erste ungeistliche Reaktion ist dann bei mir typisch. Die Person kann nichts dafür. Die ist einfach dumm geboren und hat nichts dazugelernt. Und für Dummheit kannst du niemandem einen Vorwurf machen. Das ist einfach so. Und dann hat es mich schon. Da merke ich, das ist jetzt so typisch der alte Godi. Ist auch eine Art, Probleme zu bewältigen, aber nicht die vom Heiland. Und dann beschämt es mich. Und dann beschämt mich die eigene Arroganz und die eigene Überheblichkeit und weiß ich was alles noch. Und dann bete ich, Heiland, du musst mir jetzt wirklich helfen, diese Schwester oder diesen Bruder wirklich zu lieben, mit deiner Liebe zu lieben. Und dann wird mir plötzlich wieder klar, Mist. Und die ganze Zeit vorher, bevor diese Lieblingsschwester oder dieser Lieblingsbruder so abgrundtief daneben reagierte, hatte ich das Gefühl, ich liebe alle. Was für ein Trugschluss. Wir können die Menschen überhaupt nicht lieben, ohne diese Hilfe von Gott. Wie manchmal haben wir das Gefühl, ich habe gegen niemand etwas, ich liebe alle. Ich bin ein Mensch voller Liebe, ich liebe so gefühlsmäßig, aus eigener Anstrengung, weil ich ja einen so tollen Charakter habe, weil ich ja so gereift bin. Ohne Jesus geht gar nichts. Ohne Jesus können wir nicht lieben, so wie er Liebe versteht. Auch nicht bei unseren Lieblingsschwestern und Lieblingsbrüdern. Auch da nicht. Ohne ihn geht gar nichts. Und dann muss es manchmal einfach wieder zugelassen werden, dass wir so richtig auf die Nase fallen und merken, ups, ich brauche Jesus wirklich. Die Bauleute, die hatten sich vielleicht, als sie auszogen, auch eingebildet, wie sie dann den Mörtel parat machen, die Steine aufeinander beigen und wie das alles ins Lot kommt und alles tippitoppi geht. Es geht eben nichts ohne Jesus, es geht nichts ohne seine Hilfe. Und darum gibt es immer wieder schwierige Situationen, das war jetzt nur ein Beispiel dafür. Schwierige Situationen, die uns buchstäblich auf Jesus werfen. Wir brauchen es immer wieder, dass wir Widerstand bekommen, auch in unserem eigenen Leben. Es sind schmerzhafte, aber es sind heilsame Erfahrungen. Widerstand gibt es immer, den Satan entmutigt und möchte uns blockieren. Aber auch hier gilt, in all diesen Schattierungen unseres Lebens, nur wer aufgibt, verliert. Und das war immer das Ziel vom Feind, dass die Christen aufgeben. Mein Vater war Radrennfahrer und diesen Satz habe ich von ihm nicht nur einmal gehört. Der hallt mir nach, das ist fast typisch, das Echo verfolgt mich bis heute im positiven Sinn. Nur wer aufgibt, verliert. Und bei Gott ist jeder Sieger, der das Ziel erreicht. Nicht nur der Erste, auch der Letzte. Bei Gott sind alle Sieger, die die Ziellinie überschreiten und bei ihm eingehen, in ewige Ruhe, in ewigen Frieden, in ewige Herrlichkeit. Und wir werden. Wir werden. Nicht, weil wir genügend Glauben haben, nicht, weil wir so toll lieben, nicht, weil wir so gut Mauern bauen, nicht weil, sondern weil er, Jesus Christus, dich ans Ziel bringt, wenn du dich ihm anvertraust. Versprochen. Ich beobachte diese Haltung auch bei Nehemia. Eine positive Auswirkung vom Widerstand der Feinde war eben die, zu visionieren, zu glauben, zu packen, vorwärts zu kommen und nicht aufzugeben. Glauben nicht aufzugeben. Lukas Zaug hat an der letzten, jetzt weiß ich nicht mehr was, Steff oder Vorstandssitzung, anyway, auf alle Fälle hat er gesagt, wer glaubt, der wird bestehen, wer nicht glaubt, der wird verlieren, der wird aufgehen. Diejenigen, die glauben, die werden bestehen. Diejenigen, die glauben, die kommen voran. Wer nicht glaubt, den gibt es nicht mehr, der verliert. Und so können wir mit unserem Gott vorwärts gehen, wir alle. Einerseits hat ihn dieses angefochten, aber auf der anderen Seite hat es ihn noch stärker verbündet mit seinen Bauleuten. Zusammengeschweißt, untereinander und mit Gott. Vielleicht erlebst du ja gerade aktuell starken Widerstand, schwierige Verhältnisse oder Resignation am Arbeitsplatz, in der Familie oder in der Gemeinde. Und da dürfen wir Gott darum bitten, dass er dir zeigt, wie du das überwinden und vielleicht sogar etwas daraus lernen kannst. Immer wieder und immer wieder. Und die Mauern deines zerbrochenen Jerusalems, so allegorisch, symbolisch gesagt, wird wieder aufgebaut in deinem Herzen. Wir kommen zum zweiten Punkt heute Morgen. Vielleicht erlebst du ja gerade aktuell diesen starken Widerstand, diese schwierigen Verhältnisse, wie eben angeklungen, oder Resignation dort, wo du bist. Bitte darum, dass er dir zeigt, wie du das überwindest. Irgendwie ist das jetzt ganz interessant. Gelobt sei die Technik, so zwischendurch, weil ich erkläre es kurz. Das Bild da oben ist die nächste Folie. Das, was da unten steht, ist die alte. Ich weiß nicht, wie das Ding das hier hinkriegt. Es wäre fast abzuspeichern unter Zeichen und Wunder. Ehrlich. Okay. Naja. Wir lassen uns nicht entmutigen, sondern wir visionieren und gehen vorwärts. Also, gut. Also das Bild zeigt uns die Wurzeln, Epheser 3, 17. Da bin ich dann sicher. Da steht geschrieben, Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, um durch die Liebe eingewurzelt, auf sie gegründet, fähig zu sein. Oft sind darum Krisenzeiten große Chancen, Zeiten, wo wir uns verändern, in die Tiefe wachsen und somit auch reifen können. Es ist wie bei einem Baum. Man könnte sagen, je trockener das Klima, desto tiefer die Wurzeln. Je tiefer seine Wurzeln werden, desto mehr Halt hat er, wenn der Sturm an ihm rüttelt. Menschenskind, ich glaube, der Herr zeigt mir, wie es mühsam ist. Also gut, ich versuche noch einmal zu drücken. Menschenskind, sowas von peinlich. Naja, jetzt kommt's. Mit Leidenschaft unterwegs, Nehemia stellt sich den Trümmern. Halleluja, Herr. Nehemia schaut nicht zuerst einmal den Zustand, sich zuerst einmal den Zustand der Mauern an. Er schaut diese ganze Sache an, er rekognosziert und das braucht Mut. Die ganzen Trümmer zu sehen, die viele Arbeit, die Hindernisse, da könnte es einem schon Angst und Bange werden. 140-jährige Katastrophe einmal näher betrachten, in den Fokus nehmen. Aber seine Leidenschaft zerbricht nicht an diesem bedenklichen Zustand der Mauern. Auch in unserem Leben gibt es ja diese Trümmer. In unserem Leben gibt es diese Dinge, die kaputt gegangen sind. Manchmal resignieren wir, weil wir vielleicht schon seit Jahren damit alleine sind und mit niemandem darüber reden können. Es braucht Mut, in die Nacht des eigenen Lebens reinzusteigen, hinabzusteigen und sich den Trümmern zu stellen. Nehemia hat sich den Trümmern gestellt. Leidenschaft, welche nicht an Trümmern zerbricht. Vielleicht können wir mit einem Menschen unseres Vertrauens, also ich meine nicht den Metzger unseres Vertrauens, sondern mit einem Hirten unseres Vertrauens, der die Schafe schert und ihnen nicht beim Bekenntnis das Fell über die Ohren zieht, können wir uns an ihn wenden. Können wir mit ihm an die eigenen Trümmer herangehen. Jemand, der uns auch dann noch hilft, wenn er alles gesehen hat in unserem Leben. Jemand, der auch dann noch unser bester Freund ist, wenn er alles weiß in unserem Leben. Das sind echte Freunde und Jesus ist ein solcher Freund. Wie könnten unsere Ehen, wie könnten unsere Familien, wie könnten unsere Kleingruppen aussehen, wenn wir uns gegenseitig offen auch von den Trümmernfeldern in unserem Leben erzählen würden und gemeinsam füreinander einstehen würden, da könnten auch wir konkret füreinander beten, konkret füreinander da sein. Könnten. Ich staune, wie viel im Leben der Menschen über Jahre geheim bleibt, einfach verborgen bleibt. Wir sind allein damit. Wir nähern uns den Trümmern unseres Lebens nur bedingt. Wir setzen uns nicht wirklich damit auseinander. Nehemia hat sich den Trümmern in seinem Leben, in seinem Volk, in seiner Gemeinde, in seiner Situation gestellt. Und ich denke, heute Morgen ist ein guter Anfang, sich dem Trümmerhaufen des eigenen Lebens zu stellen. Ich denke, es war Jesaja, der einmal sagte, jubelt ihr Trümmer Jerusalems, freut euch ihr Trümmer Jerusalems, denn ihr werdet aufgebaut. Auch Trümmer haben eine Perspektive, wenn wir sie unserem Herrn anbefehlen. Sogar Trümmer können jubeln. Das ist irgendwie wieder typisch Gott. Klatscht in die Hände und jubelt, ihr Psalmenspieler und ihr Lobpreiser und ihr Aber dort im Jesaja steht, jubelt, klatscht in die Hände, ihr Trümmer von Jerusalem. Es gibt immer Perspektive auf den Baustellen in unserem Leben. Das ist so fantastisch. Leidenschaft, welche nicht durch Trümmer zerstört werden kann, nicht zerbricht. Rechne damit, dass Gott Neues schafft. Denn Jesus ist Spezialist für die Dinge, die kaputt gegangen sind. Glaubst du das? Jesus ist Spezialist für Dinge, die kaputt gegangen sind. Er kann auch mit verbrannten Steinen und Trümmern eine neue Mauer aufrichten, wie in Jerusalem. Das gibt Hoffnung, auch für unsere Situation im Berner Oberland. Dass wir mit Gottes Hilfe in allen Grenzen, die wir spüren, als Christen gemeinsam die Gesellschaft erreichen und den Menschen in unserer Region dienen können. Das geistliche Leben von den meisten Menschen hier durch Sünde kaputt. Das seelische Leben bei vielen aus der Balance kaputt. Das körperliche, physische Leben bei vielen ein Leiden kaputt. Durch Krankheiten, durch großes Not. Jesus Christus ist der Spezialist für Dinge, die kaputt gegangen sind. Ein kleines Beispiel. Ich hatte ein Telefon mit einem ganz einfachen Bruder im Wallis. Und er hat dann ein Zeugnis erzählt. Er hätte am Arbeitsplatz, normal, was man dort macht, gearbeitet. Und da sei jemand gewesen, dem hätte man es angesehen. Weißt du, kommst dann irgendwie so schief durch die Gegend. Rückenschmerzen, so, Verspannung, so, irgendwie. Da hätte er innerlich den Impuls gehabt, Mauerbau, bete doch. Was hättest du gemacht? Ich bin ja nur der Robby. Ich bin ja nicht der Hochbegabte. Ich bin ja noch ein, dazu zu allem noch ein IV-Rentenbezüger-Typ. Ich lasse es. Aber es war da. Da ist ein Trümmerhaufen da bei den Bandscheiben. Jetzt, er hat sich da nicht reingesteigert. Es war da einfach drin und er hat es nicht weggekriegt. Wisst ihr, was der Kerl gemacht hat? Der hat gesagt, du weißt ja, der andere ja, also nicht Rückenschmerzen, Christ, darf ich für dich beten? Ich bete für dich. Es ist nicht gut, wie du da so rumläufst. Und die Person hat ja gesagt. Da hat der Robby gebetet. Da sagt die Person, du, ob du es jetzt glaubst oder nicht, es wird besser. Ich könnte den umarmen. Dann hat er gesagt, ja, aber das ist doch nicht genug. Beten wir noch einmal. Du, ich weiß es jetzt nicht mehr. Gell? Die Tendenz ist, dass ich jetzt ein bisschen übertreibe. Aber er hat sicher nicht 10-mal gebetet, aber sicher 3-mal hat er gebetet. Und dann war es weg. Das Dumme war nur, am nächsten Tag hatte die Person wieder Rückenschmerzen. Aber er müsste nicht er sein, wenn er nicht gesagt hat, kein Problem, dann beten wir halt. Wieder gebetet. Die Person war italienischer Landessprache. Dann kam das Telefon, darum weiß ich's. Und dann hieß es: Gotti, ihr habt Gideons. Ich brauche italienische Bibeln. Nicht nur eine, mehrere. Und so ist etwas ganz Neues aufgegleist und gestartet worden. Wir haben einen guten Gott, der Mut, der kaputt ist, der Gebetsleidenschaft, die kaputt ist, der wirkliches Glauben und kindliches Vertrauen kaputt ist im Leben drin, der das alles Kaputte wieder aufbauen kann, der Liebe wieder aufbauen kann, die nur in Selbstüberschätzung, wie beim Beispiel, das ich gesagt habe, Liebe, die am Boden liegt, die so nicht die Liebe ist von Gott, kann er wieder aufbauen. Wir dürfen mit dem, was kaputt ist, zu Gott kommen und wir dürfen darüber sprechen miteinander und wir dürfen damit nicht allein bleiben. Dazu ist Gemeinde, dazu sind Nehemias, dazu sollen wir miteinander ins Gebet und ins Gespräch kommen. Es wird persönliche Erweckung erlebt, da bin ich absolut überzeugt. So, das war schon fast meine Predigt heute Morgen. Gott vertrauen. Mit Leidenschaft unterwegs, das heißt für mich missionarisch ansteckend gesund. Wie der einfache Bruder. Missionarisch ansteckend gesund. Er hat innerlich im Herzen eine Gesundheit erlebt und hat den Rückenkranken gleich mit seiner Gesundheit angesteckt. Ich meine jetzt nicht nur physisch, sondern einfach im Herzen drin. Und das will dir und mir unser Gott schenken. Gott vertrauen. In der Kraft des Heiligen Geistes die Kurve kriegen, heißt das. Matthäus 5, 14 und 16, da steht geschrieben, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz in dieser Welt. Nicht manchmal, nicht gerade in Höchstform, momentan oder irgendwie situativ oder wie auch immer, das seid ihr. Du bist ja auch nicht manchmal blond und manchmal, das gibt solche, die sind manchmal, das siehst du, das kommt davon, wenn man Beispiele nimmt, die man nicht aufgeschrieben hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Das sind wir. Und genauso sicher bist du Licht und bist du Salz. Genauso. Das Problem ist nur, sagt Jesus, dass wir dieses Licht, jetzt muss ich wieder aufpassen, nicht abdecken sollen. Es soll nicht unter den Eimer. Aber auch der Eimer sagt nicht, dass du nicht Licht und Salz bist. Man sieht es nur nicht. Ob du es glaubst oder nicht, wenn du ein Gotteskind bist, bist du Licht. Ob man es sieht, das ist dann die andere Frage. Und so will Gott auch diesbezüglich die Trümmerhaufen in deinem Leben wieder aufbauen, dass du wieder Mut hast, ansteckend gesund zu sein. Deine ansteckende Gesundheit von Jesus rauszulassen und zu bauen und vorwärts zu gehen. Ich finde das ganz fantastisch. Es ist einfach schade, wenn du Tag für Tag auf Autopilot geschaltet bist. Weißt du, was Autopilot ist? Hast du auf dem Segelschiff auch. Gibst die Koordinaten ein und das Ding läuft einfach. Kannst schlafen, kannst essen, es ist automatisch gesteuert. Und so dünkt es mich, gehen auch viele Christen so automatisch durch den Alltag durch. Und merken gar nicht, wenn es wieder Zeit ist, italienische Bibeln zu verteilen. Einfach mit dem Herrn vorwärts zu gehen. Mit was wollen wir die Leute anstecken? Nehemia zeigt uns, dein Leben hat Folgen. Resignation ist ansteckend. Ist absolut ansteckend. Negative Gedanken, die sind ansteckend. Ich war dabei, als ein Prediger den anderen Prediger sagte, ja wisst ihr, zu mir kommen eben die Leute, die Probleme haben. Die haben eben Vertrauen zu mir. Probleme mit unserer Bewegung, das war nicht die SBM, das war eine andere Bewegung. Zu mir kommen sie eben. Bei mir sammeln sie sich. Ich habe Vertrauen bei denen. Und dann weiß ich, hat ein Pastor, ein älterer schon, muss ich jetzt ja sagen, ich war es aber nicht, in einer großen Ruhe und Weisheit gesagt, bist du sicher, dass das Vertrauen ist? Ich meine, jeder Kuhdreck auf der Wiese zieht die Fliegen an. Das war eine tiefpastorale Antwort. Nicht angriffig, in einer Ruhe. Was ich sagen will, du bist so oder so ansteckend oder anziehend. Es ist nur die Frage, mit was und für wen. Wir sind ansteckend als Menschen. Und die Menschen sind beeinflussbar. Und Nehemia hat diese Spannung hochgehalten, die Resignation nicht zuließ, sondern ansteckende Gesundheit. Unzufriedenheit ist zutiefst ansteckend. Und interessant, du findest immer genau die, die auch unzufrieden sind. Also da kann ich aus Erfahrung sprechen, ich mache nicht so. Es ist einfach so, in meinem Leben jedenfalls. Langeweile ist auch ansteckend. Gähnen auch. Wenn ich zu gähnen beginne, ist es ansteckend. Es ist einfach so. Hoffnungslosigkeit, zutiefst ansteckend. Nervosität auch, total. Aber trotz Widerstand, Freude ist auch zutiefst ansteckend. Trotz Widerstand und jahrelangen verborgenen Trümmern im Herzen, Zuversicht vom Herrn geschenkt, zutiefst ansteckend. Mut, wieder Neumut, ist zutiefst ansteckend. Gelassenheit ist ansteckend, sowas von ansteckend. Vertrauen ist so ansteckend. Und Liebe und Leidenschaft von Gott ist so ansteckend. Und darum geht es heute Morgen, kurz und bündig. Für mich ganz persönlich heißt das, mein Leben neu einfädeln, wie Nehemia. Mein geistliches Leben wieder neu einfädeln. Und jetzt der schöne Abschluss. Nehemia Kapitel 3. Musst du dann mal lesen. Ist nicht wahnsinnsspannend im Sinn, was du dort liest. Aber es zeigt uns dort die Liste der damaligen Bauleute. Denkst, ja. Aber es ist so. Gott war das kostbare Pergament nicht zu schade, um diese Namen der Bauarbeiter aufzulisten. Die stehen alle dort, Punkt für Punkt. Alle arbeiteten Seite an Seite. Der Apotheker, musst dir das mal vorstellen. Also, ich habe nichts gegen Apotheker. Oder Goldschmied. Ich meine, ja, also ich wäre lieber neben einem Zimmermann oder neben einem Maurerpolier am Arbeiten gewesen, als neben einem Goldschmied. Da hätte ich mich so aufgeregt. Aber sie waren alle dabei. Die Apotheker, die Goldschmiede, die Priester, die Eltern mit ihren Kindern, alle packten an. Und das heißt doch für uns im Berner Oberland, jede Gemeinde übernimmt einen Bauabschnitt. Auch in Frutigen. Von Adelboden bis nach Spiez, jeder Hauskreis, jede Familie, jeder Einzelne, nennen wir ihn Robby, auch wenn wir Hans heißen, der betet mit Kranken. Wir alle ergänzen uns und wir brauchen einander, um das Tal zu erreichen. Darum der Gebetsaufruf, nimm Abschied vom alten, frommen Leben unter dem Druck des Gefängnisses, des Gesetzes. Wisst ihr, Gott ist Gnade. Wir haben es am Anfang gehört und nicht Gesetz. Das Dumme am Gesetz ist, dass es immer dann in Kraft tritt, wenn du daneben gehauen hast. Das war bei mir immer so. Wenn ich mit dem Töffli, Mit 30 Kilometer dem Zürichsee nachfuhr, hat das keinen Polizisten interessiert. Aber mein Töffli hatte hinten das Automatenrad drauf mit dem kleinen Ritzel. Mein Töffli hatte noch ein bisschen dieses oder jenes und es war eins der schnellsten vom Zürichsee. Das hat sogar die Polizei begriffen. Und immer dann, wenn dieses Töffli zu schnell fuhr, dann kam das Gesetz. Immer dann, sonst nicht. Das ist das Gesetz. Und so leben viele unter dem Gesetz. Wisst ihr, Gesetzlichkeit wird niemals Liebe und schon gar keine Leidenschaft hervorbringen. Höchstens Gefangenschaft in Druck und Pflichterfüllung. Und so leben viele einfach korrekt. Sie wollen sich nicht erwischen lassen. Nicht von ihrem Gewissen, nicht vom Polizistengesetz, nichts. So. Sie funktionieren. Aber meine Frage, meine ganz bescheidene Frage, wo ist die Leidenschaft? Gesetz bringt nicht die Leidenschaft, sondern Pflichterfüllung. Gott ist der Einzige, der dich nicht aufhält wie ein Polizist, um dir bei Übertretungen eine Buße zu verpassen. Er ist überhaupt kein Polizist, aber um beim Bild zu bleiben, er wäre der Polizist, der an die Scheibe klopft und du machst auf, Puls geht ein bisschen hoch, Nervosität, bei mir heute noch. Und dann sagt er, ich wollte Ihnen nur eines sagen. Toll, wie Sie Auto fahren, nach meinem Wohlgefallen. Wollte Ihnen einfach Danke sagen, dass Sie mein Kind sind, dass Sie mein Vorbild sind, dass Sie so leidenschaftlich so leben, wie es meinem Vater im Himmel gefällt. Das ist Gott. Das Gesetz kommt nur in Aktion, wenn du zu schnell bist. Oder zu langsam, oder zu, oder weiß ich was. Aber Gott, er ist nicht das Gesetz. Er ist Gnade. Er ermutigt, er visioniert, er gibt dir Leidenschaft. Er gibt dir die Freude, trotz Trümmerhaufen und Widerstand zu gehen. Er drückt dir sein Vertrauen aus. Der Gott des Himmels wird uns die Sache gelingen lassen. Stimmt das? Wir, seine Knechte, gehen ans Werk und bauen. Punkt. Ihr habt nichts da reinzureden und auch euer Name hat keine Bedeutung in Jerusalem. Aber deiner und meiner hat eine, weil wir in seinem Buch geschrieben sind. Wir stehen auf zu einem Abschluss mit Gebet, mit Hingabe. Weißt du, du darfst mit deiner Baustelle offen sein. Du darfst auch mit einem Freund, mit deinem Ehepartner, mit Brüdern, mit Schwestern, vor allem aber mit deinem Jesus darüber reden. Und er baut das auf, was kaputt ist. Es ist mir wie wenn Gott sagen würde, so läuft das. So läuft das bei mir. So funktioniert das.